Ja, ist für mich relativ ungewohnt, gleich am Anfang dran zu kommen, aber das schaffen wir auch. Ich habe seit längerem einfach die Idee, dass ich mich ein bisschen predigtmäßig durch das Alte Testament, eigentlich durch die ganze Bibel durchmachen will, weil meine Idee ist, oder mein Gefühl, Gott ist der gleiche von Anfang bis zum Ende. Und wenn da steht, in Johannes, Gott ist die Liebe, dann muss das auch im 1. Mose gelten und im 4. Mose, auch wenn uns da manchmal Dinge da sind, drinstehen, die uns irritieren. Und ich bin dabei, im Alten Testament zu entdecken, was Gott mir jetzt heute sagen will. Und ich dachte, ich komme schneller voran und ich komme viel langsamer voran, als ich dachte. Weil viel, viel mehr drinsteckt. Je mehr ich mich damit befasse, umso mehr steckt drin. Und ich möchte mit euch heute einen Teil vom 4. Buch Mose angucken. Das 4. Buch Mose, vielleicht kennt ihr es so nicht, das beschreibt so ein bisschen den Zug der Israeliten durch die Wüste. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann hilft es euch ein bisschen den Überblick zu verschaffen, vielleicht auch mal irgendwo ein Fragezeichen hinzumachen, was ihr zu Hause dann nachlesen könnt, weil ich werde ein bisschen springen. Wer sein Smartphone hat, darf auch seine Bibel-App aufmachen. Das ist auch okay. 4. Mose. Das Buch heißt im Lateinischen Numeri. Jeder Mathematiker, jeder Statistiker wird an dem seine reine Freude haben, weil so viel mit Zahlen drin vorkommt. Ja? Im Hebräischen heißt das 4. Buch Mose aber in der Wüste. Und dieser Titel ist auch total treffend, weil es den, vor allem die Wüstenwanderung beschreibt. Aber als ich angefangen habe, das Buch zu lesen, intensiver zu lesen, habe ich gemerkt, für mich heißt es das Buch der Herausforderungen. Herausforderungen durch Gott. Gott fordert mich heraus. Herausforderungen durch Mitmenschen. Da muss man manchmal nur an die Nachbarn denken. Und Herausforderungen durch uns selbst. Die Grenzen, die wir uns selber setzen, die Schwierigkeiten, die wir mit uns selber haben. Im 1. Kapitel von Mose wird erst einmal gezählt. Ja? Da wird erst mal gezählt. Aber nur die wehrfähigen Männer über 20 Jahre. Ja? Das heißt, die ab 60 schon nicht mehr und die drunter auch nicht. Und die Frauen und Kinder auch nicht. Und rauskommen 603.550 Menschen, Männer, wehrfähige Männer. 603.550. Jetzt lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Rechnet man nämlich noch die Frauen, die Alten und die Jungen dazu, kommt man auf ein Volk, welches zwischen 2 und 3 Millionen Menschen ist. So, 2 bis 3 Millionen Menschen. Hamburg hat knapp über, hat weit unter 2 Millionen Einwohner. Berlin hat über 3 Millionen. So, das ist das Erste. Nur für eine Vorstellung mal. Und jetzt seid ihr Mose. Ihr habt kein Handy, ihr habt kein Telefon, ihr habt nichts. Und ihr sollt so eine Menge von Menschen führen. Ja, das ist eine Herausforderung. Die ist extrem. Mose wollte das auch nicht. Wenn ihr die Berufung im 2. Mose euch anguckt, dann merkt ihr und dann seht ihr, wie er kämpft, dass er das Ding nicht tun muss. Aber er konnte sich dem Ruf Gottes zum Schluss nicht widersetzen. Und ich denke, auch uns ist manchmal nicht ganz klar, was für Konsequenzen es hat, wenn Gott uns ruft. Deswegen für mich ist die erste Frage, sind wir bereit, uns der Berufung Gottes zu stellen? Sind wir bereit für die Herausforderung? Sind wir bereit, uns für die Berufung zu stellen, auch wenn wir bereits ahnen, dass hinter dieser Berufung wesentlich mehr steckt, als wir je erwarten? Sind wir bereit, die Herausforderung Gottes anzunehmen, wenn wir ahnen, dass dahinter und damit Mühe, Arbeit und wenig Anerkennung verbunden ist? Ja? Das ist die Frage. Sind wir bereit für diese Herausforderung? Auch wenn Gott uns ruft und wir merken, shit, da wird was dahinter kommen, da habe ich wahrscheinlich keine Lust drauf. Sind wir bereit, uns Gott zu öffnen? Ich überspringe ein bisschen die nächsten Kapitel und lande bei Kapitel 9. In dem Kapitel 9 ist so schön für die Kinder, das ist immer diese Wolken- und Feuersäule, hat man immer schön in den Bildern beschrieben, die das Volk Israel führt. Ich habe hier einen riesen Text, aber etwas ist fett, ja, drin. Und da ist was Interessantes. Wenn nämlich die Säule stehen blieb, dann setzte sich das ganze Volk hin, baute ihre Zelte auf, machte die Zäune außenrum und setzte sich hin. Wenn die Säule weiterzieht, dann heißt es, alles abbauen, wieder verladen und weiterziehen. So, und die Israeliten, und das müsst ihr euch mal vorstellen, die wissen nie genau, wann es weitergeht. Ja? Die wissen nie die Uhrzeit und die wissen nie, wie lange sie blieben. Hier steht, egal ob es Tag oder Nacht war, sobald die Säule sich erhob, zogen sie weiter. Es war kein Easygoing. Ja? Egal wann, Tag, Nacht, nach einem Jahr oder nach einer Woche oder nach einer Nacht, wenn die Säule sich erhob, hieß es weiterzuziehen. Jetzt hast du dich gerade erst eingerichtet, hast ein Bildchen aufgehängt und kannst weiterziehen. Geht's noch? Ja? Wenn die Säule sich erhob, hieß es weiterziehen. Daher die Frage für mich in diesem Beispiel. Sind wir bereit, Führung durch Gott wirklich anzunehmen? Sind wir bereit, die Führung von Gott so zu nehmen, wie er sie möchte? Sind wir bereit zum Gehen, wenn er möchte? Und sind wir bereit zu bleiben, wenn er sagt, bleib? Ja, von den Israeliten sehen wahrscheinlich ein paar Mal auf und ab und auf und ab. Und dann haben sie gesagt, okay, jetzt richte ich mich nicht ein. Ja? Und dann mussten sie eine Woche oder einen Monat bleiben. Oder noch länger, keine Ahnung. Sind wir bereit zu gehen, wenn Gott sagt, geh? Sind wir bereit zu bleiben, wenn Gott sagt, bleib? Sind wir bereit, uns von Gott vorzuschreiben zu lassen, was wir tun sollen? Das finde ich persönlich eine echte Herausforderung. Gerade heute, wo wir eigentlich die Autoritäten auch nicht mehr ganz so lieben, sondern selber unser Leben gern bestimmen. Die nächsten Herausforderungen begegnen uns zwei Kapitel weiter, Kapitel 11. Jetzt lest ihr das, die Israeliten beklagen sich bei Mose und er denkt, jupp, was ist denn da die Herausforderung? Ja? Hier Hintergrund, das Volk ist 3 Tage unterwegs. Ja? 3 Tage unterwegs. Also, und da haben sie kein Zelt aufgebaut, sondern irgendwo im Sand geschlafen. Müde, schlapp sind sie. Jetzt fangen sie an zu mürren und ihre Schwierigkeiten zu beklagen. Ja, Sand in den Sandalen, es reibt, es ist einfach nervend. Aber dieses Beklagen muss wesentlich stärker gewesen sein als ein normales Genervtsein. Es war nämlich nicht nur Einzelne, sondern es war das ganze Volk, das sich beklagte. Ja? Und da muss ich einen kleinen Einschub machen. Zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament oder der Jetztzeit, um es mal so zu sagen, gibt es einen kleinen, aber feinen Unterschied. Die Israeliten im Alten Testament merkten in der Regel die Folgen ihrer Gottesbeziehung ziemlich schnell. Ja? Positiv oder negativ, die Folgen waren sofort sichtbar. Segen oder auch Strafe hatte sofortige Auswirkungen. Bei uns ist das nicht mehr so. Gott sei Dank oder manchmal auch schade. Wenn wir gegen Gott murren, wenn wir uns bei Gott über Schwierigkeiten beklagen, dann ist die Folge oft eher, sage ich mal, ein distanziertes Verhältnis zwischen ihm und mir. Dann haben wir uns nicht mehr so viel zu sagen. Es ist kein Feuer, das zerstörerisch wirkt oder sonst was macht. Hier, wenn wir diese 3 Verse im Kapitel 11 lesen und sehen, Gott hat es gehört, dass sie sich beklagt haben und hat ein Feuer am Rand des Lagers ausbrechen lassen, so dass einige Zelte verbrannten. Ein Teil des Lagers wurde zerstört. Ja, das war für manche die Existenz. Und wenn ich das Ding hier lese, kann es sein, dass uns der Gedanke kommt, dass wir uns bei Gott nicht mehr beklagen dürfen? Aber ihr ahnt bereits, wenn ich die Frage so stelle, dann stimmt das nicht ganz. In 2. Mose, bei der Berufung des Mose, sagt Gott zu Mose: Ich habe die Klagen des Volkes gehört. Und deswegen will ich dich schicken. Das heißt, für uns, die Herausforderung an uns besteht darin, zu unterscheiden, sind die Klagen, die ich habe, gerechtfertigt, damit zu Gott zu kommen, oder sind sie nicht gerechtfertigt? Als die Israeliten in Ägypten unterdrückt wurden, war das etwas, das war keine von Gott herbeigeführte Situation. Das Klagen, das sie dort hatten, war eher ein Schrei nach Hilfe. Gott, hilf uns, komm, lass uns rauskommen. Und das hat Gott sehr gerne beantwortet. Doch jetzt, stellt euch immer nur wieder vor, wo wir eigentlich gerade sind. Das Volk ist aus der Sklaverei herausgezogen und ist auf dem direkten Weg ins verheißene Land. Noch sind sie auf dem direkten Weg ins verheißene Land. Die 40 Jahre Umweg, die haben wir noch gar nicht. Wir sind noch gar nicht so weit. Wir sind noch direkt von Ägypten ins verheißene Land. Das heißt, ihr müsst euch das vorstellen, denen muss eigentlich noch klar sein, dass die aus der Sklaverei kommen. Das muss denen eigentlich noch relativ bewusst sein. Aber das haben die alles vergessen. Wer Kinder hat, der denkt, jo, schnell vergessen. Den Israeliten wäre es am liebsten gewesen, wenn sie, sagen wir mal, aus Ägypten ins verheißene Land gebeamt worden wären. Ohne Sand in den Schuhen, ohne Gelatsche, ohne, was weiß ich was, Anstrengung. Dummerweise ist da die heiße Wüste, der Sand, Essen, jeden Morgen neu serviert und eben einiges an Fußmarsch, Fußmarsch, Fußmarsch. Ich weiß nicht, ob ihr Wanderfreunde seid, ich bin es nicht ganz so. Ich kann mir verstehen, was da ihr Problem ist. Worüber beklagen sich die Israeliten? Die Israeliten beklagen sich, dass ihre Befreiung nicht so abläuft, wie sie es gern hätten. Und die Herausforderung, die uns dabei betrifft, ist: Wollen wir Gott vorschreiben, wie er zu handeln hat? Wollen wir Gott vorschreiben, wie er an mir zu handeln hat? Oder bin ich bereit, auf dem Weg ins verheißene Land auch die Wüste in Kauf zu nehmen? Ja? Christentum, Christsein, wollen wir manchmal als easy going, als einfaches Leben haben und soll es immer gut gehen. Aber wir sind aus der Sklaverei der Sünde raus und unser verheißenes Land ist irgendwann, wenn wir mal tot sein werden. Und dazwischen drin ist ein bisschen Anstrengung. Sind wir bereit, es in Kauf zu nehmen? Das ist für mich auch so eine Frage. Eigentlich könnte man jetzt denken, gut, Israeliten haben ihr Feuer gehabt, die haben gelernt. Murren und Klagen hat sich nicht gelohnt, war zerstörerisch, haben sie gelernt. Wie gesagt, wer Kinder hat, weiß, man lernt daraus nicht. Die Israeliten auch nicht. Ja? Die Fremden, die mit den Israeliten die Gelegenheit zur Flucht genutzt haben, die Nicht-Israeliten, die haben gedacht, oh super, da hauen ein paar ab, gehen wir mit, sind wir auch raus aus der Sklaverei, die waren mit dem Manna nicht mehr ganz zufrieden. Sie sehnten sich nach der Nahrung in Ägypten zurück. Ja, was? Gurken, Melonen, Lauch, Zwiebeln, Fische auch noch. Ja, die haben aber völlig vergessen, unter welchen Bedingungen sie diese Knoblauch und die Gurken und den Fisch und den Lauch gegessen haben. Die waren Sklaven. Jetzt sind sie frei und haben halt nur Manna. Jupp. Gott hat mich gerettet und jetzt ist er noch dafür zuständig, dass es mir gut geht. Und weil es ihnen ja so schlecht ging, so schlecht, haben sie so gejammert, die mussten richtig vor den Zelten sitzen und weinen. Ja? Und genau, vorhin zählten da, sie standen und jammerten. Und wie reagiert Mose? Mose ist erstmal zornig und gleichzeitig resigniert. Er wollte die Verantwortung für dieses Volk nicht mehr tragen. Ja, er sagt es, er will nicht mehr, er kann nicht mehr. Manchmal haben wir das Gefühl, hey, das ist doch, Mose ist doch ein großer Führer oder der Pastor oder der, das sind doch so die Zampanos. Aber Mose ist eben nicht der Zampano, der das Kaninchen bei jeder Situation aus dem Hut zaubert, sondern er hat genauso seine Probleme. Er ist ein Mensch wie du und ich. Und übrigens vom Alter her, der ist 80. Ja? Also ihr habt noch was vor euch. Ja? Er ist frustriert. Er sagt zu Gott, hey, willst du mir nicht helfen? Dann töte mich lieber gleich. Ich habe keine Lust mehr, das geht nicht mehr, ich kann nicht mehr. Doch Gott entlässt ihn nicht aus der Leitung. Gott möchte Mose diese Herausforderung nicht wegnehmen. Als erstes unterstützt er Mose, indem er ihm 70 Leiter aus dem Volk Israel zur Seite stellt. Die waren vorher schon Leiter für ihre Stämme und werden jetzt noch mehr in die Gesamtleitung eingebunden. Und ihr kennt ja sicherlich den Spruch, wo Gott sagt, oder wo man sagt, Gott beruft nicht die Begabten, sondern er begabt die Berufenen. Und so ist es da genauso. Die 70, die er herausruft, bekommen einen Geist, der bislang nur auf Mose lag, die bekommen den auch und sind dadurch noch mehr fähig, das Volk zu führen und gemeinsam mit Mose was zu tun. Aber die Frage an uns ist, ja, und wie geht es jetzt mit dem Fleisch weiter? Doch diese Fleischforderung, die fordert ja den Mose heraus, aber auch Gott. Für Mose ist die Herausforderung zu groß. Er sagt, ich nicht, ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Doch Gott nimmt diese Herausforderung an. Gott sagt zu Mose, lass das Volk sich heiligen. Und Gott sagt, ich will dem Volk Fleisch geben. Und zwar nicht nur einen Tag, nicht nur zwei Tage, nicht 5, 10 oder 20 Tage. Nein, einen ganzen Monat soll das Fleisch reichen. Das Fleisch soll so viel sein, dass es ihnen aus allen Poren, aus allen Ohren wieder rauskommt. Und sie sollen richtig sich ekeln vor dem Fleisch. Und Mose guckt Gott an und sagt, dir ist schon klar, wir haben 600.000 wehrfähige Männer, die futtern was weg. Von den Kindern und Frauen gar nicht zu reden. Wie willst du denn das machen? Und Gott sagt, ey, in Vers 23, ist denn meine Macht begrenzt? Du wirst schon sehen, ob meine Ankündigung eintrifft. Mose ist total gespannt und sagt dem Volk, okay, heiligt euch, macht euch bereit für ein Wunder. Und Gott ließ einen Wind aufkommen, der Wachteln vor sich hertrieb. Ja, so diese kleinen, fetten, flugunfähigen Vögelchen, die dann rings um das Lager auf den Boden fielen. Rings ums Lager. Die Menge ist unvorstellbar. In der Bibel steht eine Tagesreise weit, circa 1 Meter hoch. Eine Tagesreise weit, circa 1 Meter hoch. Das ist so hoch. Wachteln. Stellt euch das einfach mal vor. Ja? Zwischen Mannheim, Wiesloch, Heidelberg. Wachteln. 1 Meter hoch. Selbst der Faulste hatte gar keine Chance. In der Bibel steht, selbst der Faulste hat 10 Säcke voll eingesammelt. Ja, der hatte keine Chance, weil er sonst nicht auf die Toilette gekommen wäre. Jeder. Und dann begann das Dörren, das Schlachten und das Fressen. Ja, die Israeliten haben sie sich so voll gefressen, dass viele daran starben. In Vers 33 heißt es, dass der Herr ihnen eine Plage schickte. Aber manche Ausleger meinte, Leute, so wie die vorher sich ernährt haben und dann fressen sie jetzt nur Fleisch, die brauchen gar keine Plage, die haben so ein Magenproblem, da sterben sie da dran. Dieser Ort wurde die Gräber der Gier oder auch Lustgräber genannt. Die Israeliten haben Gott herausgefordert und es wurde ihnen zum Verhängnis. Dürfen wir Gott nicht herausfordern? Nein, immer aufpassen. Ja, wir dürfen Gott herausfordern. Immer dann, wenn es um seine Sache geht. Wenn es darum geht, seinen Auftrag auszuführen. Jesus hat seinen 10 Jüngern gesagt, ihr geht in die Städte und predigt und ihr nehmt nichts mit. Keine Tasche, nichts zu essen und nichts zu trinken. Fordert Gott heraus, dass er euch versorgt. Und vertraut ihm. Die Herausforderung an uns ist, können wir Gott herausfordern? Ja, wenn es um seine Sache geht. Nein, wenn es nur uns um Bauch geht. Ja, oder sonst was. Und mein Wunsch aus der Geschichte der Hälfte des ersten Buch Mose ist, lasst uns gemeinsam. Manchmal braucht man da den Hauskreis, manchmal braucht man den Partner, manchmal braucht man die Männergruppe, Frauengruppe, egal wen. Lasst uns die Herausforderungen annehmen, die Gott uns gestellt hat. Lasst uns, auch wenn wir sehen, die Aufgabe dahinter ist, wie bei Mose, viel zu groß ist, kann ich nicht. Aber lasst uns die Herausforderungen annehmen. Lasst uns gehen, wenn Gott sagt, geh. Lasst uns bleiben, wenn Gott sagt, bleib. Lasst uns hören, was Gottes Wille ist. Und lasst uns die Anstrengung auf unserem Leben als das sehen, was es wirklich ist. Ein kleiner Zwischenschritt zwischen der Sklaverei und dem verheißenen Land. Und lasst uns sehen, dass es Gottes Entscheidung ist, wie er uns hilft. Lasst uns weise sein in der Unterscheidung, ob wir Gott herausfordern dürfen, weil diesen Vertrauensbeweis ihm gegenüber ist. Oder ob wir das lieber lassen, weil es doch nur um uns selber geht. Ich wünsche uns, lasst uns immer neu wieder einlassen auf das herausfordernde Leben mit Gott. Es ist spannend und es ist total herausfordernd. Aber lasst euch darauf ein. Amen.